Alle Jahre wieder darf ich hier in Thayingen sein und ich nehme an, es ist wie immer, dass ich hier diese deutsche Sprache wieder austesten darf und dass ihr mich besser versteht. Als Variante wäre noch der Thurgauer Dialekt, das wäre die andere Möglichkeit, ja. Ja, jemand hält den Daumen hoch, Thurgauer Dialekt, aber der Rest blieb unten, ja, ein Daumen genügt nicht, ja. Ja. In der Bibel heißt es, und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Dieser Abschnitt, ganzer Römer 8, wenn man da noch weiter liest, liest man noch von Verfolgung, von Not, von Kämpfen, von Herausforderungen. Und wenn man drin steht, dann ist das vielleicht so beinahe ein Kampf, den er hier beschreibt. Und wir wissen. Trotzdem, was sonst geschieht. Das Leben packt einem ja nicht immer in Watte ein. Es gibt so Zeiten, da denkt man, ja, besser könnte es nicht werden. Alles ideal, alles wunderbar. Aber vermutlich hat jeder schon erlebt, das ist nicht immer der Fall. Und dann erlebe ich jeweils in meinem Beruf, ich bin ja Pfarrer der evangelischen Gemeinde Kehlhof, Berg, und dann kommen verschiedene Leute und die kommen dann in mein Büro, dann habe ich drei verschiedene Arten von Personengruppen. Manchmal hilft mir dieses Modell im Kopf, vor allem im Nachhinein. Und zwar, da kommt eine Personengruppe, die würde ich so als Kläger bezeichnen. Die kommen, haben Schweres erlebt und die wollen einfach klagen. Und dann kommen sie wieder und sie wollen klagen. Sie wollen wieder klagen und die sind zufrieden, wenn sie klagen können. Das sind die sogenannten Kläger. Und ich bin dann die Klagemauer und wenn ich das weiß, die wollen eigentlich nur klagen, dann ist mein Auftrag, Klagemauer zu sein. That's all. Ja. Dann gibt es die zweite Gruppe, das sind die Beobachter. Die sind nämlich ganz spannend. Die haben ein Problem und die kommen zu mir und die wollen wissen, wie reagiert der Stefan Reutimann jetzt, um was rät er mir? Und dann wird das bewertet. Da gibt es nicht die Veränderung, sondern nur die Frage, was macht er jetzt damit? Das ist eine ganz herausfordernde Sache. Wenn ich das mit der Zeit mal bemerke, dass das solche Beobachter sind, dann frage ich die Leute, du warst doch schon mal an anderen Orten. Was haben die dir denn geraten? Und was hast du damit gemacht? Das ist äußerst spannend, wenn du das im Text, ja? Und dann gibt es die dritte Gruppe, ich werde die jetzt als Klienten, ein bisschen klinisch, aber als Klienten bezeichnen. Das sind die Leute, die wollen eine Veränderung. Die sagen, ich habe das erlebt, mein Leben soll so nicht weitergehen. Mir hat das geholfen, dieses Modell, ein bisschen, das ist ja Milwaukee-Modell, kein christliches Modell, aber mir hat es geholfen ein bisschen, weil Christen verhalten sich manchmal wie andere Menschen. Ja. Oder sehr oft, ja. Und wir wissen, ja, das wissen wir auch aus der Bibel, dass Gott nicht nur die einfachsten berufen hat. Er hat sich bewusst eine steile Aufgabe gesetzt, als er mich berufen hat. Und ich habe immer wieder gesagt, Gott, du hast ja gewusst, was du machst. Ja. Und das hat er auch bei dir gemacht. Von daher versammeln sich, also bei uns im Berg, nicht immer die Besten. Ja. Aber die, die Gott gerufen hat und mit denen er den Weg geht. Bei euch wird das anders sein. Ich nehme, da hat ja jeder Kanton seine Regeln und so, ja. Ja. Aber diese drei Erfahrungen und so herausfordernde Zeiten, wie erlebt man das? Wie kann man befreit leben, trotz belastender Erfahrungen? Es gibt Menschen, die kapseln sich ab, gehen in seine Scheinwelt hinein, sagen dann, ja, es geht mir gut, und du merkst von der ganzen Körperhaltung, das schlägt schon durch. Ja, eigentlich stimmt's nicht. Aber für sie ist das wie dieser seidene Faden, an dem sie sich hängen, mir geht's gut. Aber wie ist denn das mit dem Vertrauen in den allmächtigen Gott? Wie kann man ihm vertrauen, wenn Situationen aussichtslos werden? Wie geht das? In der Bibel, da werden ja nicht nur die Helden vor Augen gestellt, sondern auch Menschen, die ganz tief unten durch mussten. Josef, der aus dem Alten Testament, ist auch so einer. Josef, der wächst in einer dysfunktionalen Familie auf. Die meisten Situationen seines Lebens sind lange Zeit außerhalb seiner Kontrolle. Und Josef wird nicht in Watte gepackt. Josef ist ein Beispiel, wie schwierige Lebenssituationen der Gegenwart nicht ihren Stempel aufdrücken müssen. Josef zeigt, und das ist das Fachwort, Resilienz. Resilienz, ganz einfach, das ist Widerstandskraft. Wie gehe ich mit schwierigen Lebenssituationen um, ohne anhaltende Beeinträchtigung zu erleiden? Und da ist die Bibel davon voll und zeigt, wie Menschen heil werden, trotz schwierigen Lebenssituationen. Befreit leben, trotz belastender Erfahrungen, so dieser erste Schritt, eine zerstörte oder schwierige Kindheit zu überwinden. Josef, der 11. Sohn von Jakob, er hieß dann Israel, aber wir nehmen den Namen Jakob, da der vermutlich hier jetzt bei vielen geläufiger ist. Jahrelang warten Rahel und Jakob auf dieses eine Kind. Unverhofft wird Rahel schwanger und bringt so um 1900 vor Christus den Josef zur Welt. Und dieses Wunschkind, wenn man ein Wunschkind hat, ach, das wird verhätschelt und verwöhnt. Und das ist ja bei allen Familien so, wenn ein Kind bevorzugt wird, dann wirkt sich das auch aus auf die ganzen Beziehungen der Geschwister. Bis heute. Wenn ein Kind bevorzugt wird, dann gibt es auch Konflikte unter den Geschwistern. Das ist eine Folge davon. Hier auch. Und man liest in der Bibel, was da geschieht. Ich lese jetzt aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 37. Und zwar ab Verse 2. Bis 4. Dies ist die Geschichte von Jakob und seiner Familie. Josef war 17 Jahre alt. Er hütete häufig gemeinsam mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Bilha und Zilpa, die väterlichen Schaf- und Ziegenherden. Doch Josef hinterbrachte es seinem Vater, wenn sie etwas Schlechtes taten. Jakob liebte Josef mehr als seine anderen Brüder, weil er ihm erst im Alter geboren worden war. Deshalb ließ er Josef eines Tages ein prächtiges Gewand machen. Seine Brüder hassten Josef, weil sie merkten, dass ihr Vater ihn lieber hatte als sie und redeten kein freundliches Wort mehr mit ihm. Und das ist erst der Anfang. Josef erfüllt alle Voraussetzungen, um Stammgast beim Psychologen zu werden. Alle. Josef erlebt, geboren in eine Familie, in der der Konkurrenzkampf tobt, und zwar zwischen diesen beiden Frauen, Lea und Rahel. Und der Konkurrenzkampf, das können wir uns heute nicht mehr vorstellen, das war so, wer gebärt mehr Kinder? Das war ein Geburtswettstreit. Und die Rahel wird ja lange nicht schwanger. Und dann, als das nicht mehr klappt selbst, da müssen dann noch die jeweiligen, die Mägde, der Lea und der Rahel herhalten. Und der arme Jakob, der hatte da so eine Riesenaufgabe dann zu erfüllen. Ja. Konkurrenzkampf. Dann ein Kleid, das in als Liebling des Vaters brandmarkt. Auch noch herausfordernd, ja? Die anderen Kinder, die müssen zu H&M oder C&A und er zu Gucci und Armani. Ist doch einfach unfair. Liebling des Vaters. Dann hat er noch, so ganz eigenartig, dieser Mann einfach Träume von Gott. Offenbarungen. Da redet Gott ganz klar zu ihm, der Allmächtige offenbart sich und irgendwie kann er nicht recht mit denen umgehen. Wie sagt er das weiter? Sogar seine Eltern werden ein bisschen erzürnt. Es ist ganz schwierig. Da redet Gott und wie gebe ich jetzt das weiter? Große Herausforderung. Und dann ist da noch was, als ich noch jung war, hatten wir einen Begriff für das. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich sage jetzt den auf Schweizerdeutsch. Der war ein Däderli-Letsch. Habt ihr mal gehört? Däderli-Letsch. Eine Petze. Und das ist ja so mühsam, wenn man ein älterer Bruder ist, man ist unterwegs gemeinsam und dann hat man noch einen kleinen Bruder. Ich hatte noch einen kleinen Bruder, der war 5 Jahre jünger, jetzt ist er 1,94 groß, aber dieser kleine Bruder. Wenn wir da manchmal so die Grenzen ausgetestet haben und er war dabei, dann hat er das zu Hause erzählt. Und das war ja nicht der Sinn der Sache. Das ist ja mühsam, wenn du immer so jemanden dabei hast, der alles erzählt, was man macht. Ja. Und das war der Josef, war so einer. Und schwierig war, dass der Vater genau das noch gemacht hat. Er hat den Sohn als Kontrolleur eingesetzt, um zu berichten, was da die älteren Brüder anstellen. So als Spion. Und so ist er wieder mal im Auftrag seines Vaters unterwegs, so als Kontrolleur. Und von Weitem sehen die ihn schon, denn die wissen, solch ein Kleid, das hat ja nur einer, das muss der Josef sein. Und dann kommt er, und es heißt im Vers 19, da sagen sie über ihn, da kommt ja der Träumer. Der mit den Träumen von Gott. So dieser ganze Wut staut sich an. Sie sind allein mit Josef, ein perfekter Ort für Rache. Der Plan ist in wenigen Minuten gemacht. Sie wollen ihn nicht nur ignorieren, nicht nur böse mit ihm reden, nicht nur anschweigen, sondern jetzt wird auch nicht nur geprügelt, sondern eben aus dem Weg schaffen. Und so packen sie ihn in wenigen Sekunden, werfen ihn in einen Brunnen hinein. Und Josef, der junge Mann, hat keine Chance. Man kann sich das vielleicht ausmalen. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber wie er da ist. Sitzt in diesem Brunnen, vielleicht gefesselt, geknebelt. Und hört, wie sie beraten, wie sie ihn aus dem Weg schaffen sollen. Und dadurch lebst du Ängste. Du weißt jetzt, schlägt vermutlich meine letzte Stunde. Da bist du nicht mehr der Held. Niemand. Ist am Leben bedroht. Ein emotionales Trauma. Und während dem Essen zieht eine Karawane vorüber. Und Judah, der vierte Sohn Jakobs, kommt rasch eine gute Idee. Verkaufen wir den Josef als Sklaven, das gibt noch ein bisschen Geld. Josef wird aus dem Loch gezogen, als Sklave verkauft. Vom Liebling zum Sklaven, verraten, verkauft von den eigenen Brüdern. Sein Leben ist zerbrochen. Und eventuell kennst du so Josefs Erlebnisse. Dieses Gefühl, da scheint alles zerbrochen zu sein. Alles geht schief. Vielleicht von deiner Herkunftsfamilie her. Vielleicht warst du das Lieblingskind. Wurdest verwöhnt. Hast es auch genossen lange Zeit. Aber irgendwann merkst du, das treibt so einen Keil hinein. Oder du warst das schwarze Schaf. Immer warst es du. Immer am Rand. Unverstand. Oder Herkunft, wenig Liebe. Deine Eltern waren einfach streng. Nur streng. Bestätigung, das hast du gut gemacht, gab's nie. Oder die andere Seite. keine Grenzen. Du hast erlebt, wie du alles konntest zu Hause. Deine Eltern dirigieren, die haben nach dir funktioniert. Ich kannte mal eine Familie, die durfte nur noch Sinalco trinken. Keine anderen Süßgetränke, weil der Junior im Alter von 15 Jahren entschieden hat, dass es nur Sinalco im Haushalt gibt. Ihr könnt jetzt den Kopf schütteln. Muss ja nicht gleich so sein, aber dann werden keine Grenzen gesetzt. Vielleicht hat er das selbst erlebt und dann kommst du in den Alltag hinein, ins Berufsleben, musst dich bewerben. Da kommt einmal das Erste. Dann gibt es einen Lehrmeister, der sagt dir dann, wer der Meister ist. Sehr deutlich. Und du merkst plötzlich im Leben, überall stößt du an Grenzen, selbst in der Gemeinde. Überall, wenn es nicht nach meinem Kopf geht, dann habe ich Mühe. Das äußert sich dann überall. Oder du heiratest, verliebst dich und dann erlebst du, ach, meine Frau, die kann noch selbstständig denken oder mein Mann. Und dann gibt es Konflikte, keine Grenzen erlebt, auch bei Gott nicht. Plötzlich Grenzen und dann wird es schwierig. Oder Träumer, gibt es ja auch, man denkt so anders, fühlt so anders und wird nicht verstanden in der Familie. Und ein weiteres Bildung, immer wieder mit älteren Menschen in Gesprächen erlebe ich das, sagen ja, weißt du, das wurde mir verwehrt. Ich durfte nicht. Durfte nicht Sekundarschule, das gab es früher noch, da haben wir nicht mit E und A und all das Zeug unterschieden, was es da gibt, sondern da gab es einfach die Sek, die Kanti und so weiter, das war noch viel einfacher. Ja. Aber heute haben wir dasselbe, es wird einfach schöner genannt. Ja, genau. Aber da wurde dann verwehrt, du darfst nicht in die Sekundarschule, weil die geht ein Jahr länger. Du darfst keine Lehre machen, du musst zu Hause helfen. Du darfst nicht, da wurde verwehrt. Und die leiden bis heute darunter und sagen, ich hätte doch gerne. Ich hätte doch. Oder auch schlimm, du erlebst wie die Ehe deiner Eltern zerbrochen ist. Du hast das miterlebt. Und das färbt sich ab. Ein Kinderpsychiater hat ja ein Buch geschrieben, das heißt, ein Schweizer, glückliche Scheidungskinder. Weshalb schreibt ein Kinderpsychiater ein Buch glückliche Scheidungskinder? Hat jemand eine Idee? Er hat sich selbst geschieden und nachher dieses Buch herausgebracht. Eine Selbstrechtfertigung. Er weiß es besser, verschreibt dieses Buch. Das hinterlässt Spuren, auch eine Trennung der Eltern in den Kindern. Ganz sicher. Immer. Und das Schlimmste wäre, wenn du als Kind emotional oder körperlich missbraucht wirst. Hinterlässt auch Spuren. In Josefs Leben geht ganz viel schief. Ganz viel. Und sein Leben führt trotzdem vor Augen, er kann seine zerstörte Kindheit überwinden. Die Überwindung von schweren, prägenden Ereignissen ist möglich. Überwindung geschieht, finde ich, immer wieder durch drei Hauptschritte. Das eine ist Akzeptanz. Jawohl, das ist geschehen. Das war so und das ist nicht gut. Das Akzeptieren, das ist mir passiert und es ist nicht gut, es war nicht gut und es ist geschehen. Das ist aber nur der erste Schritt. Das Bejahen. Ein Annehmen der Vergangenheit, das gehört dann zu meiner Biografie. Das gehört dazu. Auch wenn es nicht gut war. Zweitens, das Wahrnehmen als Geschöpf von Gott. Gott hat mich gewollt. Er liebt mich. Ich habe meinen Wert, weil ich sein Geschöpf bin. Das macht mich wertvoll. Du bist nicht wertvoll, weil du aus dieser oder jener Familie kommst, weil du dieses oder jenes kannst, sondern weil du ein Geschöpf von Gott bist. Das macht dich wertvoll. Wir sind in einer gewaltigen Leistungsgesellschaft. Es zählt nur, wer leistet. Stimmt nicht. Gott sagt, du bist wertvoll, weil du bist. Deshalb liebe ich dich, weil du bist und existierst. Deshalb. Und das muss man manchmal so richtig durchkauen. Gott hat mich gern. Er liebt mich. Das ist der zweite Schritt. Und dann gibt es einen dritten. Das ist Vergebung. Vergebung. Das Schlimme ist passiert. Ich bin jetzt ein geliebtes Kind von Gott und Jesus, ich vergebe dem, meinen Eltern, Geschwistern, diesen Situationen, mir selber, wo auch Eigenversagen da war. Das ist immer das Schwierigste in Gesprächen. Ich frage oft in Gesprächen die Leute, du, ja, hat ja Gott vergeben? Ja, ja, hat er. Ja, und jetzt du selber, dir, und zwar das ist dir selber vergeben, diese Vergebung annehmen, sagen, ja, ich lasse das jetzt auch los. Das ist oft das Schwierigste. Sich selbst zu vergeben, loszulassen, wenn einem Gott vergeben hat. Das anzunehmen. Ein Schritt fehlt noch jetzt im Ganzen. Du bist ja nicht nur ein Kind Gottes, ein Geschöpf Gottes, sondern du kannst mehr werden. In Johannes 1, Vers 12 stehen diese Verse. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und das ist das Großartigste, wenn du nämlich erlebst, wie du ein Kind von Gott wirst. An dem Tag, als du dein Herz Christus geöffnet hast, als du gesagt hast, und jetzt gehört dir mein Leben. Als du gesagt hast, und Christus, komm hinein, regier du, führ du mich. Stell diese Verbindung zu Gott Vater wieder her, vergib mir meine Schuld. Da wurdest du, als du das gemacht hast, ein Kind von Gott. Da wurde der Heilige Geist in dein Herz ausgegossen und das erlebst du dann. Also Geisterfüllung ist ein Erleben, also wenn der Heilige Geist kommt. Das ist ganz klar. Irgendetwas geschieht. Also bei mir war das ganz faszinierend. Ich habe dann zum Beispiel plötzlich die Bibel verstanden. Das war etwas Unglaubliches, was ich gelesen habe. Da ging mir so viel auf. Ich konnte beten, das konnte ich vorher nicht. Also wir denken immer, das muss das absolut spektakuläre, aber irgendetwas geschieht. Eine Liebe zu Gott, eine Liebe zu Christus und so weiter, wird so viel ausgegossen, da geschieht enorm viel. Das erlebst du. Und wenn du das erlebt hast, dein Leben Christus gegeben hast, dann lässt du dich auch taufen, sage ich hier einfach so, ich finde, das gehört dazu. Unsere Kultur ist sehr tauffeindlich. Das ist unsere Kultur, die Bibel ist ganz normal, wenn jemand zum Glauben kommt, liest die Bibel, der lässt sich taufen, ganz schnell. Es ist kein Zeichen der geistlichen Reife, die Taufe, es ist ein Zeichen, mein Leben gehört Christus. Gehört ganz an den Anfang, ganz sofort. Und wer nicht getauft ist und wem sein Leben Christus gehört, soll sich nachher bei den Ältesten wenden und ihr könnt das nachher lösen, ja, wie ihr das wollt. Ja. Aber gehört dazu, vielleicht will sich jemand jetzt taufen lassen, also ich bin hier Gast, aber geht zu eurer Leitung und sagt, also kommt zu mir und geht mit mir zu der Leitung, wenn er Angst hat, sagt, ich will mich taufen lassen. Das gehört dazu. Also tu es, den Schritt, Punkt. Das hilft auch. Klare Verhältnisse schaffen. Also, du bist ein Kind von Gott, Jesus lässt dich nicht los und du hast eine ewige Zukunft. Und der Heilige Geist, der dann als Kind Gottes in dir lebt, der unterstützt sich im Annehmen der Vergangenheit, in diesem Wahrnehmen als Geschöpf von Gott, weil du dann Kind bist, und in der Vergebung. Und da so wird zerstörte Kindheit überwunden. Und Schritt 2 werden auch zerstörte Hoffnungen zu überwinden. Das sieht man bei Josef auch, der hat sich sein Leben ja anders vorgestellt. Unser Träumer, der hatte andere Träume. Er wird als Sklave verkauft, findet sich im Haus des Potiphar wieder. Suboptimal. Man kann sagen, besser hätte er es nicht treffen können. Es wendet sich alles zum Guten. Naja, sein Sklavenhalter bemerkt die Fähigkeiten dieses hebräischen Sklaven, so schenkt er ihm mehr und mehr Verantwortung, gibt ihm ja größere Aufgaben. Es heißt dann wieder in der Bibel, 1. Buch Mose, Kapitel 39, Verse 5 und 6, von jenem Tag an segnete der Herr Potiphar um Josefs Willen. Alle Arbeiten im Haus gelangen, die Ernte fiel gut aus und sein Viehbestand vergrößerte sich ständig. Deshalb gab Potiphar Josef Vollmacht über seinen ganzen Besitz. Er kümmerte sich in seinem Haus um nichts mehr, außer um sein eigenes Essen. Josef war ein gut aussehender junger Mann. Ja, Mr. Ägypten dann. Alles gut, aber neue Probleme. Da macht ihm plötzlich die Frau Potiphar schöne Augen. Josef, der lehnt ja dann ab, das heißt im Vers 9 am Ende, wie könnte ich so etwas tun, es wäre eine große Sünde gegen Gott. Er sagt, nein, diesen Ehebruch kann ich nicht begehen, ich will Gott treu sein. Nur diese Frau wird dann noch zudringlicher. Und an einem Tag ist Potiphar nicht zu Hause, die Gelegenheit ist günstig. Sie will Josef, hält ihn fest, er sieht sich auch in ihrem Bann und sie muss eine attraktive Frau gewesen sein. Ich habe ja so viele Theater gesehen über dieses Ereignis und da wurde diese Frau Potiphar immer sehr überzeichnet. Also oft so dargestellt, ja, eine rechte Schrulle. Ja. Also absolut keine Gefahr für uns Männer. Keine Gefahr. Ich spinne jetzt ein bisschen. Also spinne, führe das ein bisschen aus. Ja. Die Frau Potiphar, das ist in deinem Leben, liebe Männer, die Frau, die du absolut heiß findest. Genau dein Frauentyp. Genau der Frauentyp, den du so attraktiv findest. Und liebe Frauen, wenn ihr Männer habt, fragt sie mal, wer das ist. Ja? Ist meistens ähnlich wie ihr. Ja. Genau der Frauentyp. Und jetzt kommt der Frauentyp. Und dann kannst du nur noch abhauen. Die ist so heiß. Was willst du da? Da musst du wegrennen. Natürlich, ihr Frauen habt diese Probleme nicht, aber meine Frau hat auch schon gesagt, weißt du, der George Clooney, der sieht wirklich ja, gut aus. Ja. Oder vielleicht habt ihr eurem Mann auch schon gesagt, ja, weißt du, dieser Mann, der geht so mit seiner Frau um. Könntest du nicht auch mal so ein bisschen so ähnlich werden, weißt du? Die Frau Potiphar, liebe Frauen, das ist der Mann, der denkt, wow, so müsste ein Mann sein. So charmant, so verständnisvoll, so liebevoll, so viel emotionale Nähe, so viel Zeit für mich. Wow, das ist ein Mann, der geht auf seine... Ach, das ist traumhaft. Das ist die Person, bei der du nur flüchten kannst. Das ist die Person. Das ist die Herausforderung. Und der steht Josef. Und deshalb kann er nur flüchten. Es gibt Situationen, da kannst du nur flüchten. Weil die Versuchung so groß ist. Josef will Gott treu bleiben. Er verliert dabei sein Obergewand. Die Verschmähte ist beleidigt. Sie schreit, Hilfe, Hilfe, Josef wollte mich vergewaltigen. Sie erzählt ihrem Gatten, und der hat ja auch Tomaten auf den Augen, ja. Die falsche Geschichte. Ja. Josefs Leben nimmt wieder einen anderen Verlauf. Er landet im Kerker. Und ist jetzt das der Lohn der Treue? Jetzt bin ich Gott treu und werde dafür bestraft. Zuerst der Sklave verkauft, dann der Aufstieg und jetzt alles vorbei, Gefängnis. Zweimal heißt es ja im biblischen Bericht dann, dass Gott mit Josef war, dass im Haus des Potiphars, ganz wichtige Stelle, und im Gefängnis noch, wird das berichtet. Und im Gefängnis auch wieder, die hatten da so eine interne Verwaltung, steigt er auch wieder hoch, fällt auf und er weiß, ein hoher Gefangener wird rehabilitiert, Mundschenk, der wird frei und sagt, komm, denk an mich, hol mich da raus. Hoffnung, ein Silberstreifen am Horizont, eine Perspektive, der Mundschenk kommt wirklich frei. Und dann kommt so die harte Stelle. Hoffnung, jetzt gibt es einen Ausweg. Endlich klappt's. Und Vers 23 von Kapitel 40. Der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef, sondern vergaß ihn. Der wurde vergessen. Weißt du, wie hart? Wir denken, wir haben Probleme. Der wurde vergessen. Schlicht und einfach vergessen. Das hat für ihn geheißen, 2 weitere Jahre nachher im Gefängnis. 2 weitere Jahre. Bei Josef kann man jetzt fragen, wird die Hoffnung zerstört? Wird das oder wird es nicht? Ich glaube nicht. Wenn ich diese Geschichte lese, merke ich, sein Glaube hält stand. Wird nicht berichtet, dass er gekämpft hat für seine Freilassung. Aber wenn er zum Beispiel gekämpft hätte gegen diese Verfügung, dieses Urteil von Potiphar, was wäre geschehen? Wenn er befreit worden wäre, dann wäre er wieder zurückgekommen, vermutlich in den Haushalt des Potiphar, als Sklave. In dieser Sklavensituation, wieder mit diesen Herausforderungen, mit dieser Frau, keine Lösung. Das wäre eine Potiphar-Freiheit geworden. Begrenzt. Aber Gott, der wollte einen ganz freien Josef, nebst diesem großen Plan, den Gott damit verfolgt, der wollte einen freien Josef. Es wäre nur ein Pyrrhus-Sieg geworden, so. Zerstörte Hoffnung, wenn du das kennst, immer wieder neue Hoffnung und dann zerstört. Kann dir nur diese Überzeugung helfen? Vater im Himmel, du meinst es gut mit mir. Und obwohl ich alles jetzt sehe und ich verstehe, ich vertraue dir. Du führst gut. Ich kapiere das nicht, so wie Josef. Verstehe es nicht. Komm nicht weit, aber du bist gut und du machst es gut. Und ich weiß eines, Gott versteht diese Welt besser als ich. Viel besser. Sehr viel besser. In seinen Tiefpunkten heißt es immer wieder, Gott war mit ihm und so ist er auch mit dir. Er hält dich fest. Und bete dieses Gebet, manchmal hilft es. Und so ganz schwierige Situationen sind ja die, in denen du gar nicht mehr richtig schlafen kannst. Ich weiß nicht, wer die kennt. In der du nachts im Bett liegst und du hast nie mehr einen richtig tiefen Schlaf. Und es schlägt dir auf den Magen. Auch körperliche Symptome äußern sich, weil es so schwer ist. Du kannst dann einfach beten, Gott, ich traue dir, hilf mir. Hilf mir. Halte an ihm fest. Weißt du, es ist viel schwieriger, ohne Gott durch solche Situationen zu gehen, als mit ihm. Viel schwieriger. Und wandere ich auch im finsteren Tal, dann heißt es dann darin im Psalm 23, du bist bei mir. Bist da. Josef hat das gelebt und dann kommt noch Schritt 3, der wurde noch frei von Bitterkeit oder Vergeltung. Der wird dann ja, wenn man diese Geschichte, wenn er das mal nachlässt, diese Ereignisse, im ersten Buch Mose, so ab Kapitel 37 bis Kapitel 41, dann seht ihr das dann, dann wird Josef frei. Er wird zum zweitmächtigsten Mann Ägyptens. Aber Josef, der ist auch im Herzen frei. Was kann er mit seiner Macht alles anstellen, als er die zweite Position hat? seine Brüder, als die kommen, das ist doch eine Fügung des allmächtigen Gottes. Jetzt kann ich die nehmen, ins Gefängnis schmeißen, das denen heimzahlen. Kein Problem. Rache. Die Frau Potiphar und ihr blinder Gatte. Weg mit denen. Kein Problem. Was die mir angestellt hat, Verleumdung, all das, weg mit dir. Der Mundschenk, der hat mich 2 Jahre vergessen im Gefängnis. Ja, ab ins Gefängnis und dann soll er mal da verrotten und nachdenken, was es heißt, vergessen zu werden. Kein Problem, die Macht habe ich jetzt. Aber nichts von dem geschieht. Josef hat keinen Groll, wird da sichtbar. Er hat vergeben. Und das ist der Schlüssel. Der Schlüssel ist die christliche Kernkompetenz. Ich nenne das so. Christliche Kernkompetenz. Die christliche Kernkompetenz ist Vergebung. Das unterscheidet. Das ist Vergebung. Nur Vergebung ist ja nicht so leicht. Wenn jemand kommt und der stellt irgendetwas an und sagt zu dir, du kannst du mir das vergeben. Ist das jemandem schon passiert? Kommt jemand und sagt, du, es tut mir leid, kannst du mir das vergeben? Gut. Und dann gibt es so die einfachen Situationen, da sagt, ja, ist okay, kein Problem. Kennt ihr dieses Gefühl? Dann kann es aber Leute geben, die können zu dir kommen und sagen, du kannst du mir vergeben? Und dann bekommst du einen Kloß im Hals. Und weißt, ja, vom Glauben her, sollte ich vergeben. Aber es ist schwierig. Es ist schwer. Dann gibt's noch die, die kommen gar nicht, die sind immer noch schön. Die leben so unbeschwert und der Waldschaden und aller Schaden, den sie erreichten, ist riesig, aber das Verrückte ist, denen dürfen wir auch noch vergeben. Ja, die, die es nicht mal merken und so weitermachen. Aber das macht frei. Weißt du, Vergebung, wenn wir nicht vergeben, dann tragen wir nach. Ich weiß nicht, wer ist mutig? Jemand vom Team, die waren schon auf der Bühne. Kannst du mal hochkommen? Also, wir haben jetzt dieses Ereignis, ich habe ihn beworfen. Du bist der? Philemon, okay, ich habe dich beworfen. Ja, halt das mal fest. Und das war ja ein Vergehen von mir. Ich habe ihn beworfen und einfach eingespannt. Und jetzt könnte er nachtragend sein. Und ich könnte sagen, mir spielt das keine Rolle. Und der Philemon ist jetzt nachtragend. Ja. Nachtragend und der Punkt ist der, er hat dieses Ereignis, diese Wasserflasche, die ganze Zeit in der Hand. Ich trage das nicht. Er trägt es. Er ist belastet. Und Vergebung heißt dann im Prinzip die Flasche loslassen. Es ist jetzt weg. Das darfst du wieder runter. Sonst trägst du es und du trägst dann immer mehr im Leben. Nachtragend. Da trägt nicht der, der es angestellt hat. Das ist nicht der Arme, sondern der Arme ist der, der beworfen wurde. Loslassen. Das ist christliche Kernkompetenz. Es ist kein Christ perfekt. Auch die FEG Dahingen nicht. Zum Glück, sonst wärt ihr alle Jesus. Ja. Und das würde nicht stimmen. Ja. Das wäre eine Verwechslung. Ja. Ja. Drum, er hat es akzeptiert, Josef, vergeben. Der Weg zur Freiheit führt über Loslassen, Vergeben. Deinen Eltern, deinen Geschwistern, vielleicht deinen Kindern, Vergebung, deinem Ehepartner, Das hast du versprochen, als du geheiratet hast, in guten wie in bösen Tagen, da hast du dieses Projekt gestartet, da hattest du die Person, hast du dann geheiratet, der du am meisten vergeben musst dein Leben lang, das ist dein Ehepartner. Da geschieht am meisten. Vergebung. Dann der Gemeinde. Was hier drin passiert. Euren Pastoren, Pfarrern, wie auch immer ihr ihnen sagt, vergeben. Da müsst ihr vergeben. Loslassen. Auch altes Zeug. Manchmal staune ich noch, was hochkommt, wenn ich irgendwo bin. Ja, vor 15 Jahren war das, da war ich auch. Ja. Super. Unglaublich. Vergeben. Vergebung heißt loslassen. Nicht mehr auf den Tisch bringen. Es ist ein Unterschied. Du erinnerst dich noch dran. Du weißt, du hast die Flasche bekommen von mir. Aber du bringst es nicht mehr auf den Tisch. Obwohl du es weißt, du sagst nicht, du mit dieser Flasche in diesem Gottesdienst, du hast mal diese Wasserflasche angeworfen. Sondern sie bleibt unten. Das Erinnern kann manchmal Gott auslöschen, dass es nicht mehr hochkommt. Aber Vergebung heißt dann sagen, Jesus, jetzt bleibst du unter, es ist vergeben. Hilf mir, dass ich es ablegen kann, dass es nicht mehr hochkommt, dass es weg ist. Bereinigt. Raus aus der Opferrolle, weil sonst seid ihr alle Opfer, die etwas erlebt haben. Raus aus dieser Opferrolle. Bei Josef sieht man das, und zwar an den Namen seiner Kinder. Wie er die dann benennt. Noch einmal aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 41. Und zwar lese ich jetzt ab Vers 51, gleich wie er die Kinder nennt. Josef nannte seinen ältesten Sohn Manasse, denn er sagte, Gott hat mich all meinen Kummer und die Familie meines Vaters vergessen lassen. Gott hat mich dieses Schwere vergessen lassen, diese Herausforderungen. Er hat da geholfen, das ist ein Wunder, dass sein Leben nicht mehr dirigiert wurde. Und dann sagt er weiter, im Vers 52, seinen zweiten Sohn nannte er Ephraim, denn er sagte, Gott hat mir im Land meiner Leiden Kinder geschenkt. Also an dem Ort, an dem ich so viel Schwieriges erlebt habe, hat mir Gott doch eine Zukunft geschenkt. Kinder sind ein Zeichen der Zukunft, der Treue von Gott. Gott hat einen Ausweg geschaffen. Die Namen sind ja ganz wichtig, da könnte man auch predigen drüber, über diese beiden Namen. Josef hat vergeben. Als Gemeinde ist das zentral. Und wenn ihr über so Nebensächlichkeiten dann euch unterhaltet, wie Beginn des Gottesdienstes eine Nebensächlichkeit, sage ich euch einfach so, ist nicht euer Hauptziel als Gemeinde. Euer Hauptziel ist vermutlich, dass Menschen Christus finden und im Glauben gestärkt werden. Um das geht es. Aber dann haltet das vor Augen. Vergebung, Liebe. Und unsere Welt braucht Menschen, die vergeben, die Versöhnung zwischen Gott und Mensch heraustragen. Aktive Christen, die nicht in Opferhaltung verharren, sondern befreit sind. Und jetzt, zu Beginn, wisst ihr noch, was ein Kläger ist? Der Kläger. Ich weiß jetzt nicht, was für dich dran ist. Du kannst jetzt, wenn du vieles mitträgst, als Kläger durchgehen und sagen, gut, ich trage das jetzt und klage. Oder als Beobachter, was würden mir die noch raten? Oder quasi als Klient sagen, und Jesus Christus, jetzt will ich frei werden. Das soll mein Leben nicht mehr bestimmen, sondern du. Du hast mich frei gemacht. Ich wünsche dir das von Herzen, dass du das erlebst. Und wenn du frei bist, weißt du, dann geschieht etwas. Ich schaue ja manchmal in den Spiegel und ich weiß, wenn ich dann in 40 Jahren, wenn ich das noch erlebe, dann wäre ich ja über, oh nein, ja vielleicht 30, 40 wäre ich schon über 90, Hilfe, ja, genau. Ja. Aber wenn ich dann mal so in 30, 40 Jahren in den Spiegel schaue, dann will ich gerne Falten sehen, Lachfalten. Falten, die Vergebung ausdrücken und nicht ein griesgrämiges Gesicht, das nicht vergeben konnte. Sondern Falten der Vergebung, des Erlöstseins und der Befreiung. Diese Furchen will ich mal tragen. Denn in der Bibel heißt es, und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Das weiß ich. Ich möchte noch beten. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du durch deinen guten, heiligen Geist wirkst. Danke, dass du auch da hilfst, ja, wo Menschen unter uns sitzen, die so unermesslich Schweres erlebt haben. Eigentlich zu viel. Danke, dass du da nachgehst und hilfst. Bitte dich, dass du hilfst, dass Befreiung erlebt werden kann durch deinen Geist. Loslassen und Neuleben, Lebensfreude, so dieses Josef-Erlebnis. Ich bitte dich darum, dass du da trägst und hältst. Ich bitte dich da, wo ja, die Personen, die wissen, jetzt muss ich etwas loslassen, vergeben, dass du ihnen hilfst. Hilfst in diesem Schritt. Menschen zur Seite stellst, die sie begleiten. Danke dir, dass du da einfach ja, der Spezialist bist, Herr Jesus. Genau der, der es macht. Du hast dein Kreuz gehabt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Danke, dass du Vergebung vorgelebt hast, Jesus. Und an dem orientieren wir uns. Danke, dass du so hilfst, trägst und dass du unser guter Gott bist, der wirklich gut ist und am Ende alles zum Guten führt. Amen.